Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. November.
Senator Harris and I are on track to win more votes than any ticket in the history of this country that ever won the presidency and vice presidency. Over 70 million votes. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president.
Joe Biden hat noch nicht gesiegt, aber er ist dabei zu gewinnen. 264 von 270 Wahlmännern konnte er bisher auf sich verpflichten. Fehlen also noch 6 Wahlmänner. Ein Wahlerfolg in Nevada oder North Carolina, in Georgia oder eben auch im deutlich größeren Pennsylvania würde ihm und Kamala Harris reichen. Ein Bundesstaat mehr. Dann haben die beiden es. Dann ist er der Präsident und sie die Vizepräsidentin eines, ja, praktisch in der Mitte gespaltenen Landes. Trump ist noch nicht ganz einsichtig. Trump bleibt Trump. Da helfen keine Wahlen.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Richtig ist ja, Donald Trump hat besser abgeschnitten, als die meisten das erwartet hatten. Er gewann die Herzen und die Stimmen der Arbeiter in Ohio und anderswo. Er gewann die Hispanos in Florida mehr als beim letzten Mal. Und die Hälfte aller weißen Frauen mit College-Abschluss votierten ebenfalls für ihn. Was ist da passiert? Naja, uns Deutschen ist da was passiert, denn im Zuge der medialen Vergrößerung und auch Vergröberung der Person Trump gerät das Land dahinter aus dem Blickfeld. In einem publizistisch-politischen Wutanfall werden Land und Leute jenseits des Atlantiks bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Es sind vor allem 4 Missverständnisse, die zur deutschen Fehleinschätzung geführt haben. Zu der Fehleinschätzung, da stünde ein Erdrutschsieg für die Demokraten und eine krachende Niederlage für den Amtsinhaber ins Haus. Missverständnis Nummer 1. Die Wechselwähler in Florida, Ohio und North Carolina haben nicht mit heißem Herzen Donald Trump gewählt, sondern sie haben der Demokratischen Partei die rote Karte gezeigt. Die Partei von John F. Kennedy.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Die Partei von Bill Clinton.
We force the spring. A spring reborn in the world's oldest democracy that brings forth the vision and courage to reinvent America.
Die Partei von Barack Obama.
The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on earth.
Diese Partei hat als letztes Aufgebot einen 77-jährigen Rentner ins Schaufenster gestellt, der mechanisch seine auswendig gelernten Worte herunterbetet.
This wisdom. Give people light and they will find the way. Give people light.
Das wirkte nicht frisch, sondern surreal. Joe Biden hat die reformerische Botschaft der Erneuerung, die Botschaft seiner Kampagne, qua Anwesenheit dementiert. Missverständnis Nummer 2. Nur weil Donald Trump die Korruptionsvorwürfe gegen die Familie Biden ausspricht, gelten diese doch noch nicht als widerlegt.
Biden is a grimy, sleazy and corrupt career politician. We found that out.
Der Kandidat Biden hatte zu seiner Selbstverteidigung einen ganzen Wahlkampf lang nichts mitzuteilen, außer diesen einen einzigen einstudierten Satz: Es gehe nicht um meine oder seine Familie,
it's not about his family and my family,
sondern um ihre Familie, und mit ihre waren die Wähler gemeint.
It's about your family and your family's hurting badly.
Das war dicht unterhalb der Schwelle zum Argument. In der Demokratie ist nun mal, das ist ja das Schöne daran, jeder begründungspflichtig, auch und besonders der vermeintlich gute Mensch. Missverständnis Nummer 3. Die amerikanischen Frauen seien nicht so emanzipiert wie die europäischen Frauen und wählten deshalb Donald Trump. Umgekehrt wird doch ein Argument daraus. Die amerikanischen Wechselwählerinnen, die jetzt Trump ihre Stimme gaben, sind komplexe politische Wesen, die sich eben nicht allein über ihr Geschlecht definieren lassen wollen. Viele haben ihn eben nicht wegen, sondern trotz seiner frauenfeindlichen Sprüche gewählt. Sie besitzen ein Geschlecht, aber sie besitzen eben auch ökonomische und soziale Interessen. Mit Feminismus kann man keine Familie ernähren. Wer sich zwischen seinem Arbeitsplatz, zum Beispiel in der Ölindustrie, oder einer flotten Parteitagsresolution zu entscheiden hat, der weiß, was zu tun ist. 50% der weißen Frauen mit College-Abschluss haben diesmal Donald Trump gewählt. Missverständnis Nummer 4. Die Amerikaner seien ungebildet und wüssten nicht, was sie da tun. Irrtum. Die Amerikaner wissen und spüren, dass Trump in der Außenwirtschaftspolitik einen strategischen Vorteil besitzt. Er ist nämlich der erste westliche Politiker, der die Schweigespirale des Appeasement, des Stillhaltens gegenüber China durchbricht und damit die vorsätzliche Naivität in der Handelspolitik beendet.
The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs, and 60,000 factories after China joined the WTO. But those days are over. China's market distortions and the way they deal cannot be tolerated.
Der rasante Aufstieg einer totalitären Exportnation, die den Schutz des geistigen Eigentums missachtet und unsere westlichen Umweltstandards unterbietet, all das hat Folgen, Folgen für den Westen. Es geht scheinbar nur um Waren, in Wahrheit aber immer auch um Werte. Fazit: Wir müssen die Amerikaner nicht lieben, nur verstehen. Mit oder ohne einem Wechsel im Weißen Haus bleibt Amerika, wie es ist. Und nicht, wie wir es uns erträumen. Unser Traumbild, das will ich doch nur sagen, unser Traumbild ist so irreal wie unser Feindbild. Oder wie es der ehemalige Präsident der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft Wolfgang Nowak gestern sagte, Amerika ist und bleibt das Land der unbegrenzten Widersprüche. Unsere weiteren Themen heute. Auf unserem Redaktionsschiff, der Pioneer One, haben wir gestern Abend, heute Nacht muss man fast sagen, alles besprochen, was zur amerikanischen Wahl zu besprechen war. Unter anderem habe ich gesprochen mit einem Deutschen, der in Amerika lebt und arbeitet. Martin Riechnagen ist gebürtiger Kölner und seit 16 Jahren ist er der Vorstandschef des größten Landwirtschaftsmaschinenherstellers der Welt. Mit seinem Hauptquartier im Südosten der USA, in Georgia.
Wenn jemand mit 77, ein alter Mann, mit wenig Inhalten nur sich dahinstellt und gegen Trump ist, muss das nicht unbedingt viele Wähler überzeugen.
Und wir hören den Bloomberg-Deutschland-Chef Daniel Schäfer mit seiner Einschätzung zum hiesigen Aktienmarkt.
Der Markt reagiert vor allen Dingen in der Form, dass die blaue Welle, die erwartet wurde, nicht eingetreten ist. Und das führt jetzt dazu, dass vor allen Dingen Technologiewerte an der Börse hochgehandelt werden.
Unsere Pioneer-Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street. Und wir wundern uns über eine Berufsgruppe, die notorisch so falsch liegt, dass man sich fragt, wofür man sie noch braucht. Und wir sprechen über die Pop-Ikone Tina Turner, die nochmal gewechselt hat. Nicht den Mann, nur die Religion. Amerika hat gewählt und jetzt wird gezählt. Aber was für ein Land bleibt nach dieser Wahl eigentlich zurück? Wie stark, wie einig, wie polarisiert, wie transatlantisch wird dieses Amerika sein? An Bord war gestern Abend Martin Riechnagen, 68 Jahre alt, gebürtiger Kölner, ehemaliger Religionslehrer und heute, genauer gesagt seit 16 Jahren, Vorstandschef des größten Herstellers von Landwirtschaftsmaschinen, dem Konzern ACCO in Georgia. Produktionsstätten hat er überall auf der Welt. Der Firmensitz liegt im Südosten der USA, also oberhalb von Florida. Und nicht weit von diesem Firmensitz befindet sich auch der Reiterhof des ehemaligen Dressurreiters Martin Riechnagen und seiner Frau. Mit ihm habe ich über diese Wahl, die Amerikaner, die Kandidaten und über Pferde gesprochen. Einen fröhlichen guten Abend, Herr Riechnagen.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Riechenheim, wie läuft es in Ihrem Bundesstaat eigentlich? Ist Georgia schon ausgezählt?
Georgia ist noch nicht ausgezählt. Also da, wo wir wohnen, hat Biden aber relativ gut abgeschnitten.
Erstaunlich für einen Südstaat, oder?
Erstaunlich, ja, und erstaunlich für einen Mann mit so einem schwachen Profil und in diesem hohen Alter.
Denn Florida hat er verloren. Haben Sie dafür eine Erklärung, dass Florida ein wichtiger Swing State für die Demokraten, um den sehr viel strategische Aufmerksamkeit, auch sehr viel Geld geflossen ist? Warum ging das verloren?
Also Florida ist ja das größte Altersheim der Welt und da wohnen im Wesentlichen gut situierte Weiße und die haben alle Angst, dass ihren Rücklagen irgendetwas passieren könnte. Also ein bisschen Zukunftsangst.
Ja, Ihr Herz schlägt eher für wen eigentlich? Haben Sie mitgewählt? Sie sind ja auch amerikanischer Staatsbürger.
Ich bin amerikanischer Staatsbürger und ich darf sagen, es war ja eine geheime Wahl, aber ich habe diesmal nicht Trump gewählt. Ich habe noch nie Trump gewählt.
Ja. Okay, aber Sie haben gewählt.
Ich habe gewählt, ja, genau.
Sie haben nicht Trump gewählt, Sie haben gewählt. Und Briefwahl eigentlich oder waren Sie Briefwahl?
Briefwahl, ja. Mhm.
Ist Ihre Stimme schon ausgezählt? Haben Sie was gesehen oder gehört?
Ich hoffe, ja.
Sie hoffen, ja. Interessant ist ja in der Tat, in Deutschland gibt es eigentlich niemanden, der auch nur ein einziges Argument für Donald Trump ins Feld führt. Ungefähr die Hälfte der Amerikaner scheint ganz anderer Meinung zu sein als praktisch 100% der Deutschen. Was ist unser häufigster Irrtum vielleicht über Donald Trump, den Sie praktisch tagtäglich, dem Sie begegnen?
Ja, also ich würde die Zahlen erstmal noch so ein bisschen relativieren. Es sind nicht die Hälfte der Amerikaner, sondern die Hälfte der Amerikaner, die zur Wahl gegangen sind. Warum wählen Leute Trump? Das ist erstmal, glaube ich, einer der Beweggründe, weil man wollte jemanden haben, der aufräumt. Auch vernünftige Leute, die gesagt haben, wir brauchen so einen Typ wie Trump, der wie so ein Panzer da mal durch Washington fährt und alles auseinandernimmt.
Wie so ein Mähdrescher.
Ja, wie so ein Mähdrescher oder ein Fendt 1000. Und das hat er auch gemacht. Er hat aber dann nie mehr irgendwie überlegt, was kann man aus den Trümmern jetzt machen.
Aber keiner ist ja den Trump-Wählern so nah wie Sie und Ihre Vertreter, wenn Sie über den mittleren Westen marschieren und dort Ihre Mähdrescher zum Beispiel und die Traktoren, diese riesen Fendt-Dinger, von denen wir als kleine Jungen ja auch alle geträumt haben und die ich noch heute bewundere, wenn ich sie auf der Straße sehe. Was ist der Eindruck von dem typischen Trump-Wähler? Können Sie uns den beschreiben?
Ja, also der typische Trump-Wähler ist eher ein einfach denkender Mensch.
Ach was?
Einer nicht besonders großen akademischen Laufbahn. Das sind vor allen Dingen die Abgehängten in der amerikanischen Gesellschaft. Also der Trump war insofern clever, als er entdeckt hat, dass es Leute gibt, die wählen können, aber es nicht tun. Und dadurch, dass er sich für die interessiert hat, hat er auf einmal eine solide Basis bekommen. Das sind also Arbeiter in den Kohlegebieten, das sind Stahlarbeiter, die Arbeiter in den Ölraffinerien und natürlich die Bauern.
Wollte gerade sagen, die Bauern doch auch, die sind ja nicht abgehängt, oder?
Nee, aber die sind natürlich, da hat sich niemand so richtig für interessiert. Bauern sind ja nie zufrieden, das ist so ein Phänomen. Das Problem ist aber, dass Trump sie enttäuscht hat. Das hängt damit zusammen, er hat den Handelskrieg angezettelt mit China, ohne ein kluger Schachspieler macht einen Zug und überlegt schon bereits vorher, wie könnte der Gegenspieler reagieren. Das hat Trump versäumt. Der überschätzt sich ja tendenziell immer. Und dann haben die Chinesen ganz schnell reagiert und haben aufgehört, Sojabohnen, Mais, Hühnchenfleisch und Schweinefleisch in USA zu kaufen, in einem Umsatzvolumen von 45 bis 50 Milliarden US-Dollar. Und das hat natürlich den Landwirten richtig wehgetan. Das hat nur funktioniert dann, er konnte das reparieren, hat einen guten Landwirtschaftsminister, ehemaliger Gouverneur von Georgia. Das konnte nur funktionieren, weil dann Subventionen geflossen sind.
Ich wollte gerade sagen, es flossen Subventionen, um dieses Pflaster auf die Wunde zu packen. Aber gleichwohl, im Silicon Valley würde man sagen, Trump arbeitet mit der permanenten Beta-Version, der testet am lebenden Objekt und reagiert dann allerdings schnell.
Das macht er ja auch bei Corona-Medikamenten.
Das macht er auch bei Corona-Medikamenten, in der Tat. Trotzdem, es sind nicht so wenige. Die Deutschen sind, muss man sagen, heute Abend von den Socken. Bei der Frauenfeindlichkeit, bei dem Rassismus. Dass das trotzdem ein so knappes Rennen ist. Ich meine, Sie haben sich wahrscheinlich auch schon daran gewöhnt, weil Sie in Amerika ja leben, aber versuchen Sie trotzdem nochmal die Psychologie.
Er wirkt auf mich so wie so ein Anti-Allergikum. Am Anfang, weil ich politisch interessiert bin, habe ich mich täglich mehrfach furchtbar aufgeregt. Und wenn man kann sich gar nicht so viel aufregen, wie er Dinge macht, die sonderbar sind. Also von daher betrachte ich das jetzt. Ich sehe den so ein bisschen als Politclown. Der macht ja Politik, wie er vorher seine Apprentice-Show gemacht hat. Also sehr unterhaltsam, aber mit fraglichen Inhalten. Bei dem Ergebnis muss man berücksichtigen den extrem schwachen Kandidaten der Demokraten. Wenn jemand mit 77, ein alter Mann, mit wenig Inhalten nur sich dahinstellt und gegen Trump ist, das ist ja bei der Hauptwahlkampf, das Hauptwahlkampfsthema, muss das nicht unbedingt viele Wähler überzeugen.
Hätten Sie so einen wie Biden, es ging ja bei Ihnen auch um die Nachfolge, Sie wollen zum Jahresende aufhören, Sie sind vital und 10 Jahre jünger, fast 10 Jahre jünger als Joe Biden. Hätten Sie so einen in Ihr Personalportfolio gegenüber dem Aufsichtsrat mit reingenommen?
Nee, bei uns fängt es damit an, dass wir ein Alterslimit haben im Aufsichtsrat. Da müssen Sie also mit 75 spätestens in den Ruhestand gehen. Das haben wir sogar ein bisschen erhöht, vorher war es 72. Solche Kandidaten wie Trump oder Biden hätten, glaube ich, in der Wirtschaft in einem ordentlichen Unternehmen im Vorstand keine Chance.
Trump sagt ja, er sei Unternehmer. Sie bezweifeln das?
Ja, ich glaube, das ist ein geschickter, schlitzohriger Immobilienspekulant, aber es ist sicher kein Unternehmer. Den kennen wir auch nicht. Die Unternehmer, die Manager, die CEOs in Amerika haben so ihre Plattform. Wir treffen uns im Business Council oder im Business Roundtable. Da haben wir Trump nie gesehen. Das ist jemand, der macht da sein Ding. Aber ein Mann der Wirtschaft, der kennt auch keine wirtschaftlichen Zusammenhänge und Abläufe.
Herr Richnagen, ich weiß ja, dass Sie leidenschaftlicher Pferde-Fan sind, Dressurreiter ehemals, Dressurrichter auch bei Wettbewerben und auch beim Aachener Springturnier und bei Olympia sogar involviert. Wenn Donald Trump ein Pferd wäre, was wäre er eigentlich für eine Rasse?
Ich glaube, ein Shetland-Pony, weil der hat ja so das Problem des Scheinriesen. Der meint ja, er sei viel größer, als er in Wirklichkeit ist. Und dann diese Mähne spricht eigentlich auch dafür, ein kleines, freches Gerät, was schwer zu handeln ist.
Er selber hält sich, glaube ich, für ein Barock-Pinto, also für ein großes, üppiges Pferd, das auch Brauereiwagen ziehen könnte.
Er wird es auch versuchen. Und dann sähe man diesen kleinen Hengst da auf der Stelle Staub.
Aber Hengst sagen Sie schon, Hengst und nicht
Stute? Also ich glaube, das ist sein größtes Problem, dass er zu viel Hengstallüren hat. Im Reitsport wäre der also schon längst gelegt worden. Wallach.
Ja.
Und dann wäre Ruhe.
Ja, und die Amerikaner hätten dann auch Ruhe.
Die hätten auch Ruhe, vor allen Dingen die Frauen.
Also Sie hätten ihm das abgenommen, was die Männlichkeit ausmacht.
Ja, genau.
Und was ist bei Biden? Was sehen Sie in ihm?
Also ich glaube, der Biden ist so ein ganz braver, ich würde vielleicht sagen Hannoveraner oder rheinländischer Warmblüter, der ordentlich funktioniert.
Rittig.
Rittig ist, aber der wäre jetzt schon auf Rente und man würde jetzt schon überlegen, wann muss der möglicherweise dann zum Abdecker.
Ja, bei Ihnen auf dem Hof wird ja nicht abgedeckt, sondern Sie haben wahrscheinlich eine schöne Rentnerwiese.
Ja, wir haben Pferde, die unglaublich, meine Frau vor allen Dingen, Pferde, die sind über 30 Jahre alt.
Ja.
Bei uns wird kein Pferd verkauft, also sehr nachhaltig, wie wir da wirtschaften. Große Verluste werden da erwirtschaftet. Und wir würden allerdings diesen beiden Pferden keine Box zur Verfügung stellen.
Was hat Amerika zu erwarten eigentlich von diesem knappen Ergebnis? Denn das ist ja jetzt offensichtlich, das wird kein Sieg. Das wird einen neuen Präsidenten geben, vielleicht den alten, vielleicht einen neuen, aber es wird kein wirklicher Sieg mehr. Was bedeutet das für das polarisierte Land?
Die Amerikaner sind ja an knappe Ergebnisse gewohnt, das ist ja nichts Neues. Wenn jetzt einer tatsächlich dann möglichst hoffentlich bald die Wahl für sich entscheiden konnte, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass dieses Land sich aus dem Wahlkampf erholt und der Präsident sich darum bemüht hat, die Amerikaner wieder zusammenzubringen. Das sehe ich bei Trump überhaupt nicht. Das ist ja ein Spalter, ein Polarisierer. Bei Biden könnte ich mir vorstellen, dass er das wenigstens versuchen würde.
Hat man denn Druck, politischen Druck auf Sie ausgeübt, Jobs in Amerika zu schaffen und in China zu kappen?
Nee, aber die Wirtschaft hat sich freiwillig eigentlich positioniert. Und wir haben gesagt, Wir schaffen Qualitätsjobs in den USA. Ich bin ein bisschen stolz darauf, während meiner Zeit, ich bin 16 Jahre im Job, das ist relativ lang. Und in der Zeit habe ich ungefähr etwas mehr als 10.000...
Im Job sind Sie länger, aber Sie sind 16 Jahre Vorstandsvorsitzender.
Ja, und habe also in der Zeit 10.000 neue Jobs geschaffen, weltweit.
Ja.
Auch in USA. Aber auch in Bayern.
Wie ist die Stimmung bei Ihren Arbeitern und Arbeiterinnen eigentlich? Auch mit Blick auf die Frage, wird es Unruhen geben in Amerika?
Die Stimmung ist eigentlich gut. Unsere Leute sind hochmotiviert. Wir haben eine gute Unternehmenskultur. Die merken natürlich, dass unsere Unternehmenswerte anders sind als das, was da in der Politik passiert. Bei uns ist ganz wichtig Respekt. Wir wollen also, dass wir uns gegenseitig respektieren. Bei uns ist ganz wichtig Inklusion. Und die merken natürlich auch, Frauen arbeiten bei uns auch in führenden Positionen. Und die merken natürlich, dass das nicht unbedingt so die Wertvorstellungen des Präsidenten sind.
Sie sind ja ehemaliger Religionslehrer, ja. Herr Riechenhagen. Deswegen beten Sie abends eigentlich?
Nee, nicht unbedingt abends, aber ich bete immer noch mal. Ich bin nicht sehr fromm. Also ich musste als Kind bin überdosiert worden, musste zu oft in die Kirche. Ich würde aber schon sagen, die Amerikaner haben ein sehr schönes Wort, einen kleinen Satz, God bless.
Danach kann nichts mehr kommen. God bless you. Vielen Dank, Martin Riechenhagen.
Dankeschön.
Wie wirkt sich diese Wahl mit all ihrer Unsicherheit über den Zustand der USA auf die Deutschland AG aus? Das wollte ich von Daniel Schäfer wissen. Daniel Schäfer ist der Chefredakteur von Bloomberg hier in Deutschland. Er ist ausgewiesener Finanzmarktexperte mit Sitz in Frankfurt. Und in seinem früheren Leben hat er in herausgehobener Position beim Handelsblatt und davor bei der Financial Times in London gearbeitet. Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Daniel Schäfer.
Guten Morgen, Gabor.
Daniel, wie reagiert denn die deutsche Börse heute deiner Einschätzung nach? Insbesondere ja die großen Exportmaschinen, Bayer, BASF, Siemens, aber auch alles, was mit Auto zu tun hat.
Der Markt reagiert vor allen Dingen in der Form, dass die blaue Welle, die erwartet wurde, die ursprünglich erwartet wurde, nämlich, dass sowohl Biden gewinnt, als auch die Demokraten eine Mehrheit im Senat kriegen, dass das natürlich nicht eingetreten ist. Und das führt jetzt dazu, dass vor allen Dingen Technologiewerte an der Börse hochgehandelt werden, die nämlich von weniger Regulierung profitieren würden, weil Biden es nicht durchsetzen können würde, den Markt zu regulieren. Und zum anderen, dass es jetzt nicht mehr erwartet wird, dass es einen größeren Stimulus geben wird, einen fiskalischen, weil Biden das nicht durchsetzen könnte im Senat. Und da profitieren dann vor allen Dingen nicht die zyklischen Werte, also nicht die großen Autohersteller in Deutschland, sondern die Technologiewerte, und wir haben es gestern Abend auch schon gesehen, wo Delivery Hero der größte Kursgewinner mit Abstand war im DAX.
Das heißt, die Börse hat an einem richtigen Erdrutschsieg der Demokraten gar kein Interesse gehabt.
Die Börse ist da manchmal so ein bisschen schizophren und ändert auch ganz gerne mal die Meinung. Also es gab schon ein Interesse daran, weil man natürlich auf ein großes fiskalisches Stimuluspaket gehofft hat, das unter Biden wenn er eine Mehrheit auf dem Senat gehabt hätte, sehr wahrscheinlich gewesen wäre. Insofern haben die Märkte doch wieder auf Optimismus geschalten. Und das bedeutet auch, dass er zum Beispiel die Dinge, die marktfreundlich waren an der Trump-Regierung, nämlich zum Beispiel die Senkung der Unternehmenssteuer im Jahr 2017, dass die nicht zurückgedreht werden kann durch Biden. Und das wird natürlich als positiv für die Märkte interpretiert.
Noch eine eher persönliche Frage, Daniel. Dein Big, Big Boss von Bloomberg, nämlich der Michael Bloomberg, der Gründer und Namensgeber der Firma, der hat ja selbst kurzzeitig eine Rolle gespielt in diesem Präsidentschaftswahlkampf, nämlich als er sich um die demokratische Präsidentschaftskandidatur beworben hatte, dann aber frühzeitig wieder ausschied. Hat er denn gestern Abend oder heute früh irgendein Lebenszeichen aus New York nach Frankfurt geschickt?
Nein, das leider nicht. Wir wissen natürlich alle, er hat danach noch Joe Biden kräftig unterstützt, auch mit finanziellen Mitteln. Insofern, wenn Joe Biden tatsächlich sich als Gewinner vorstellen sollte, wird er natürlich sich darüber freuen. Aber es gibt da keine interne Kommunikation dazu. Und es ist auch so, dass wir natürlich als Bloomberg News natürlich auch immer und auch während des kompletten Wahlkampfs natürlich auch darum sehr bemüht sind, fair und neutral zu berichten.
Vielen Dank, Daniel, und dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Das wünsche ich dir auch, Gabor. Danke.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und wir schalten nach New York, wo wir uns auf unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski freuen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen.
Sophie, kann man denn sagen, dass sich der Dow Jones relativ unbeeindruckt gezeigt hat?
Ja, zumindest hat der Dow nicht so reagiert, wie man das vielleicht im Vorfeld gedacht hätte. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen und eine große Unsicherheit über das endgültige Ergebnis hätten genauso gut fallende Kurse bedeuten können und eine große Volatilität. Aber tatsächlich haben gestern sowohl der Dow als auch der breitere S&P 500 zugelegt. Der Nasdaq Composite, der Tech-Index, noch deutlicher. Denn vor allem haben gestern die Tech-Werte profitiert. Grund dafür, nach dem Stand eben gestern zu Börsenschluss, dass die Investoren es absolut in Ordnung finden, wenn es einen demokratischen Präsidenten geben wird, aber eben in Kombination mit einem republikanischen Senat. Das bedeutet für die Anleger, das bedeutet für zum Beispiel die Tech-Unternehmen, dass Regulierungen strengere nicht so leicht durchkommen und nicht so leicht abgesegnet werden und sie so weitermachen können wie bislang im Grunde genommen und da einfach weniger Gegenwind kommt. Gleichzeitig erhofft man sich von Joe Biden ein größeres Konjunkturpaket, das natürlich gerade an der vordersten Front der Sorgen sozusagen der Anleger und auch der US-Amerikaner, wann da eben Geld kommt. Also insgesamt stimmt das Narrativ, dass die Anleger, die Börsianer insgesamt immer nur Trump wollen, nicht mehr seit einigen Wochen. Sie sind ganz offensichtlich absolut okay mit Joe Biden und ich habe es die Tage erwähnt. JP Morgan zum Beispiel geht davon aus, dass der S&P 500 so oder so 54% steigen wird in absehbarer Zeit. Und ja, damit haben offenbar die Kurse gestern angefangen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Demoskopen in Amerika, die sogenannten Pollsters, schon wieder so dermaßen daneben lagen mit ihren Prognosen für diese Wahl. Wie schon vor 4 Jahren sahen die Umfragen Trump klar hinter den Demokraten. Damals ging es um Hillary Clinton, diesmal um Joe Biden. Aber Trump ging aus deutlich mehr Staaten als Gewinner hervor als gedacht. So in Florida oder auch in dem swingendsten aller Swing States in Ohio. Woran lag es? Und liegt es, dass die Demoskopen dauernd daneben liegen? Liegt es daran, dass die Trump-Wähler bei der Befragung vielleicht sich verstellen? Liegt es daran, dass die Stichproben aus Kostengründen zu klein sind? Liegt es daran, dass der mathematische Faktor, der beim Hochrechnen dieser kleinen Stichprobe auf dann große Bundesstaaten und ganze Länder, dass dieser mathematische Faktor zu gewagt ist? So jedenfalls macht die Demoskopie keinen Sinn, nur Kosten. Ein Bewegungsmelder, der gar keine Bewegung misst, den braucht kein Mensch.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass immer mehr Menschen sich eine Bastelreligion zulegen. Bastelreligion, das ist kein Sport von mir. So nennen das die Soziologen, wenn Männer und Frauen sich auf spirituelle Suche begeben und aus den Weltreligionen sich bedienen, wie aus einem Ersatzteillager. Teile der 10 Gebote aus dem Christentum, du sollst nicht töten, sind ja ganz brauchbar. Die Essenstraditionen der Muslime, Finger weg vom Schweinefleisch, gesund allemal. Dazu meditative Gospelgesänge der Evangelikalen und ein bisschen Gelassenheit aus dem Buddhismus. Fertig, mehr braucht kein Mensch. Tina Turner hat sich kräftig bedient. Die Frau hat jetzt mit 80 Jahren sich zum Buddhismus bekannt. Eine Form von Feel-Good-Spiritualität mit einer gefälligen Mischung aus Gesang, Schicksalsergebenheit und dem Glauben an kosmische Schwingungen. Wichtig ist doch nur eines, dass die Bastelreligion hilft. Und zwar nicht der katholischen oder evangelischen Kirche hilft, sondern dem Gläubigen. Ihr jedenfalls hat es geholfen, sagt Tina Turner. Und wie? Heute ist sie selbst eine Art weiblicher Buddha der Popmusik. Gemacht für die Ewigkeit oder, um es mit dem Meister selbst zu sagen, niemand rettet uns außer wir selbst. Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. I can't stand the rain against my window. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Cause he ain't here with me. Hey,
pine. Tell me, do you remember how sweet it used to be?
Thank you.